Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das war nicht nur eine schlechte Stimmung, das war eine wirkliche Katastrophe. Wir wissen um die Berichte von Karfreitag und von Ostern. Und wir könnten meinen, mit dem Ostersonntag war für die Jünger der große Jubelruf über die Auferstehung zu vernehmen. Aber genau das Gegenteil war ersichtlich. Das macht gerade das Johannesevangelium in eindrucksvoller Art und Weise deutlich. Es schildert die einzelnen Zeitpunkte, an dem sich etwas ganz Neues ereignet. Es war eben nicht so, dass die Frauen, die am Grab waren und den Jüngern von der Auferstehung Jesu berichteten, alle Welt überzeugt hätten. Erinnern wir uns, am Ostersonntag gingen die drei Frauen Maria Magdalena, Maria die Tochter des Jakobus und Salome zum Grab Jesu, um ihn zu salben. Aber sie fanden den Leichnam Jesu nicht. Maria Magdalena hat den auferstandenen Jesus vor dem Grabe gesehen und mit ihm gesprochen. So berichtet es uns das Johannesevangelium. Das war an einem Sonntag. In der darauffolgenden Woche geschieht nichts. Wer sollte da den Frauen glauben? Sind bei den Frauen vielleicht Träume und Wirklichkeit durcheinander gegangen? Die Jünger werden sich abends getroffen haben und miteinander gegessen haben. Viele Gedanken werden sich über die vergangenen Ereignisse gemacht haben. Die Berichte der Frauen haben sie gehört und sie werden so ihre Zweifel gehabt haben. Waren es denn nicht die Frauen, die alleine den auferstandenen Jesus gesehen hatten? Hatten die Frauen sich vielleicht alles nur eingebildet? Warum hatte denn keiner von den Jüngern Jesus gesehen? Und je länger der zeitliche Abstand zum Ostermorgen war, desto stärker kam ihnen allen Zweifel an dem Bericht der Frauen. Und im Übrigen, so werden sich die Jünger gedacht haben, wo hat es denn so etwas jemals gegeben, dass ein Mensch von den Toten aufersteht? Die menschliche Erfahrung sprach gegen alle Bekundungen der Frauen. Eines konnten sich aber auch die Jünger nicht erklären, wo ist der Leichnam Jesu geblieben? Die Jünger waren hin und her gerissen. Dann aber kamen ihnen ganz andere Fragen, die vielleicht stärker in dem Vordergrund standen. Wie würde es jetzt mit ihnen weitergehen? Sollte jeder von ihnen sein Wanderleben aufgeben und zurück in den alten Beruf? Wie war die Situation einzuordnen? Würde sie der Hohe Rat in Jerusalem immer noch verfolgen oder würden die römischen Soldaten sie verhaften? Wie lange sollten sie sich noch versteckt halten, bis endlich wieder Gras über die Sache gewachsen sei? Gewiss war da auch noch die Trauer um Jesus, der sie doch früher ständig begleitet hatte, der ihnen in jeder Situation das Richtige raten konnte, auch wenn sie nicht gleich alles verstanden haben. Es war schon eine große Katastrophe, mit der sie fertig werden mussten. Hilfreich war es schon, dass sie sich immer im Jüngerkreis trafen, um über ihr Leben mit Jesus, ihre Unsicherheit heute und ihre Trauer zu sprechen. Aber es war wohl doch eine Frage der Zeit, wann jeder von ihnen seinen eigenen Weg gehen würde. Dann folgte der nächste Sonntag, der Sonntag nach Ostersonntag. Die Jünger saßen am Abend wieder beieinander. Weil die Jünger immer noch Angst hatten, haben sie die Tür fest verschlossen. Und dabei ist die verschlossene Tür wie ein Gefängnis. Sie ist ein Sinnbild für die ausweglose Situation, wobei es keinen Unterschied macht, ob die Tür von außen oder von innen verschlossen ist. Es gibt diesen Raum der Bedrängnis. Schon die Psalmen berichten von den Bedrängnissen, und gerade in diesem Ort erfahren die Psalmverfasser immer wieder die Hilfe Gottes. In diesen Raum der Bedrängnis kommt am Sonntagabend Jesus und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und bevor die Jünger so richtig begreifen, was da geschehen ist, spricht er weiter: Mein Vater hat mich gesandt, und jetzt sende ich euch. Ich rüste euch aus mit dem Heiligen Geist. Nachdem Jesus seine Jünger gezeigt hatte, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen den Auftrag gegeben hatte, dass sie den Glauben in die Welt tragen sollten, ging er von seinen Jüngern wieder weg. Ich glaube, wir können uns gut vorstellen, wie eine solche Begegnung mit Jesus auf uns gewirkt hätte. Schrecken und Faszination, Freude und Ohnmacht, Begeisterung und Fassungslosigkeit, all das würde uns umtreiben. Wir brauchen viel Zeit, um das ganze Geschehen einzuordnen, und wir würden über das Erlebte mit anderen sprechen. Und genau das taten auch die Jünger. Thomas war an diesem Abend nicht bei den anderen Jüngern und hatte das Erscheinen Jesu vor den Jüngern nicht miterlebt. Als Thomas zu den anderen Jüngern stieß, haben sie ihn gleich bestürmt und haben ihm alles erzählt, was sie den Auferstandenen gesehen haben. Jeder von den Jüngern hat Thomas seine Eindrücke geschildert, und sie haben ihm Wort für Wort ganz genau gesagt, was Jesus zu ihnen gesagt hatte. Die Jünger waren zwar aufgewühlt und aufgedreht, aber sie haben nichts ausgelassen von dem, was sie gesehen und gehört hatten. Dann starrten sie alle Thomas an. Wie würde er reagieren? Hatte er verstanden, was sie, die Jünger, ihm gesagt hatten? Würde er ihnen glauben? Wie würden wir heute auf solche Berichte reagieren? Thomas, der einen kühlen Kopf besaß, reagierte seine Natur gemäß so, dass er sagte: Na ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das nicht alle einbildet. Wie könnte ein Mensch auferstehen und durch verschlossene Türen gehen? Ich kann das alles nicht glauben, es sei denn, dass ich es selbst sehe. Ich müsste meine Hände in seine Nägel male und in seine Seite legen. Nur dann kann ich glauben. Wir kennen auch heute diese Einstellung. Das, was ich nicht selbst sehe, kann ich nicht glauben. Nur, was wissenschaftlich bewiesen wird, nur das kann wahr sein und muss geglaubt werden. Alles andere ist der Beliebigkeit preisgegeben. Am liebsten hätten wir alles schwarz auf weiß und mit möglichst vielen Siegeln bestätigt, damit wir es glauben können. Wie häufig denken wir nur in den Grenzen unseres menschlichen Verstandes und können uns nicht vorstellen, dass es ein Denken und Handeln gibt, das unsere Vorstellungsvermögen entzogen ist. Wie schwer tun wir uns mit dem Gedanken, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt als unsere Wahrnehmung. Eigentlich wäre damit heute bei uns die Geschichte ausgestanden. Ich kann das nicht glauben. So hören wir es vielerorts. Aber im Johannesevangelium ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Am nächsten Sonntag, dem zweiten Sonntag nach dem Osterfest, sitzen die Jünger wieder zusammen. Auch Thomas war an diesem Abend bei den Jüngern. Und auch an diesem Abend war die Tür verschlossen. Da kommt Jesus durch die verschlossene Tür zu seinen Jüngern und spricht: Friede sei mit euch. Sogleich spricht Jesus Thomas an: Lege deine Hand in meine Nägelmale und in meine Seite. Welch ein Schreck muss Thomas durchfahren haben, als er Jesus sieht und er ihn auch noch auf sein Verhalten, seinen Unglauben anspricht. Wie Schuppen vor Augen, so hat er gedacht und geglaubt. Jetzt wurde ihm alles schlagartig deutlich. Und er bekannte sich vor Jesus: Mein Herr und mein Gott. Aber diese Geschichte soll dem Thomas bis zum heutigen Tage anhängen. Wenn wir vom geflügelten Wort des ungläubigen Thomas sprechen, dann ist diese Erzählung gemeint, die sich auch heute mit den Worten Jesu verbindet: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Predigttext macht für uns im Wesentlichen dreierlei für einen jeden Sonntag bzw. Sonntag Gottesdienstes deutlich. Zum einen wird an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen jeweils die Begegnung und das Gespräch des auferstandenen Herrn berichtet. Das heißt, dass er sich schon zur Zeit der urchristlichen Gemeinde richtig war, diesen Sonntag als Sonntag zu feiern, als den Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Und damit dem Sonntag etwas Neues beginnt, so beginnt auch die Woche mit dem Sonntag. Zum anderen sitzen wir auch hier in einem Raum wie die Jünger und sprechen über den Glauben. Wir hören im Gottesdienst öfters die Zuwendung: Friede sei mit euch. Und wir sprechen über das, was Jesus zu uns gesagt hat. Durch sein Wort will er uns im Glauben stärken. Und wir sind es, die auch so wie Thomas reagieren, weil wir nach Beweisen suchen. Am Ende eines Gottesdienstes wird sich ein jeder fragen: Kann ich das glauben, was ich da gehört habe? Und zum Dritten wird uns am Ende eines Gottesdienstes der Segen Gottes zugesprochen. Ein Segen, der die Kraft gibt, das weiterzuleben, was ich von Jesus erfahren habe. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes, die uns stärkt und Verantwortung gibt, unser Leben auf Gott auszurichten und die Kraft gibt, den Glauben in die Welt bzw. in den Alltag zu tragen. Jeden Sonntag wird neu die Thomas-Frage gestellt. Und wir müssen sie immer wieder neu beantworten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.